Hallo und willkommen zu Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, not your keys, not your coin. Nicht deine Schlüssel, nicht deine Münzen. Das haben wir jetzt schon öfters wiederholt und wir können es gar nicht oft genug wiederholen. Aber es geht natürlich bei Bitcoin auch um viel mehr. Und das bespreche ich heute mit Stadikus von Shift Crypto, den Herstellern der Bitbox O2 Hardware Wallet, die es auch in einer Bitcoin-Only Edition gibt. Ein Sponsor der Show. Es gibt einen eigenen Rabattcode, den man in den Shownotes finden kann, den ich jetzt auch nicht extra wiederholen muss, aber er heißt, was Bitcoin bringt und das ist nicht wahnsinnig überraschend. Stadikus ist ein Techniker, er ist ein Unternehmensgründer, er ist ein Cypherpunk und er kennt sich sehr gut aus mit den Grundlagen von Bitcoin, sowohl den technischen als auch den philosophischen. Und das will ich damit sagen, ist, das ist keine sehr technische Folge, das ist keine Folge, die jemanden abschrecken sollte, sondern wo wir einfach reingehen wollen, diese Unterschiede zwischen Bitcoin und dem anderen Geldsystem, Bitcoin und den anderen Alternativen, so wie Bargeld und Gold, die auch ihre Vorteile haben und uns überlegen, warum es eigentlich notwendig ist, dass man da eine Hardware-Wallet nutzt, warum es eben so wichtig ist, dass man diese Verantwortung für sein eigenes Geld übernimmt, um auch unter Anführungszeichen übertrieben oder vielleicht nicht übertrieben gesagt, ja, der Welt etwas Gutes zu tun durch Bitcoin. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich für Lieferanten etwa. Da ist Lean Coders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Man kann bei Stadler Völkel schon lange auch mit Bitcoin bezahlen. Wien grüßt Zürich. Hallo Stadikus.
Grüß dich Nico. Grüße zurück nach Wien.
Servus. Stadikus von Shift Crypto, du bist dort Mitbegründer, du bist dort quasi das Gesicht, der Pressesprecher, der Vertreter nach außen Shift Crypto, natürlich die Hersteller der Bitbox O2 Hardware Wallet, einer der besten Hardware Wallets für Bitcoin am Markt und jetzt gerade besonders gefragt, hast du mir gerade erzählt, denn FTX, Celsius, Terra, der ganze Wahnsinn im Kryptobereich, der hat wieder mal unterstrichen, wie wichtig es ist, bei Bitcoin wirklich auch die Selbstverwahrung der eigenen Schlüssel, der eigenen Coins eigentlich durchzuführen.
Absolut. Leute, die nicht so genau wissen, was ich überhaupt mache, und das sind viele, das ist doch nicht ganz einfach zu erklären, die fragen dann immer, hey, bist du okay, Krypto ist wieder mal voll abgetaucht und so, und sind total überrascht, wenn ich denen dann sage, ja, aber es ist genau das, wofür wir seit Jahren stehen, unsere Message, die wir verbreiten. Bitte halte deine Bitcoin selber, lass sie nicht irgendwo auf einer Exchange liegen und schon gar nicht in so ein shady Dings, wo man eigentlich noch mit diversen anderen Coins zocken kann. Das beflügelt natürlich uns als Firma, mich privat, unseren Einsatz, unsere Mission. Also wir können uns momentan überhaupt nicht beklagen.
Shift Crypto gibt es seit?
Die Bitbox 1, damals noch Digital Bitbox, die ist so 2015 auf den Markt gekommen. Und die Bitbox 2, die gibt es jetzt seit 2,5 Jahren, glaube ich, ungefähr.
Und du hast mir vorher schon gesagt, du sitzt in einem Bitcoin-Bunker. Wenn man genau hinsieht, findet man so das eine oder andere an Bitcoin-Memorabilia. Das heißt, du machst das nicht erst seit gestern. Wie lange bist du denn bei Bitcoin dabei? Wie bist du da reingerutscht?
Der genaue Zeitpunkt ist noch schwierig festzumachen. Also ich habe ganz normalen Job gehabt damals bei PricewaterhouseCoopers, habe dann hobbymäßig Bitcoin, Full Nodes, Open Source Entwicklung angefangen und bin dann wirklich so halt über die Zeit voll zum Bitcoiner geworden. Ist, wenn du mich fragst, ein Luxus, dass man dann auch seine Passion als Beruf machen kann, das muss ich dir ja nicht erzählen. ja, und mit der Zeit sammelt sich halt auch ein bisschen was an den Wänden an.
Und hast relativ schnell beschlossen, also 2015 mitbegründet, das heißt, du warst wirklich sehr, sehr früh davon überzeugt. Also zu einer Zeit.
Ich bin nicht seit 2015 dabei. Es ist, damals hat die Firma noch Digital Devices geheißen, glaube ich. Aber ich bin jetzt bei der Shift Crypto AG, bin ich Mitbegründer. Und das ist komplizierte. Startup-Welt ist kompliziert.
Startup-Welt ist kompliziert und es gibt immer einen, der kommt von PricewaterhouseCoopers oder McKinsey oder sonst, der quasi, das bist dann du. Aber das heißt, seit wann bist du da? Also, worauf ich hinaus will, ist, wie früh du quasi schon das Commitment gemacht hast, da auch beruflich dich dran zu hängen.
Das war, glaube ich, so Anfang 2019, also mitten im Bärenmarkt nach dieser ganzen 2017, 2018 Bubble. Dann ist es richtig runter in den Keller und dann habe ich gesagt, egal, ich gehe trotzdem all in.
Und was hat deine Familie dazu gesagt?
Eigentlich relativ wenig Widerworte. Ich bin schon der einzige echte Bitcoiner bei uns in der Familie. Die anderen sagen, na gut, wenn es einer versteht, reicht das. Aber ich habe das volle Backing von allen anderen. Also da kann ich mich auch richtig austoben.
Gut, kannst du mal eine Message jetzt an alle, die jetzt zu Hause sitzen und bibbern, weil es so kalt ist im Krypto-Winter von 2022. Wie war das damals, 18, 19, als Bitcoin hinunter gerasselt ist?
Also 2017, 18, 19, aber auch vorher schon, wenn man das erste Mal sich hier reinwagt in den Bitcoin-Markt und dann kommt so ein Crash, das ist schon immer, das tut weh, das kann man nicht schönreden. Es braucht dann auch ein bisschen starken Magen, dass man nicht gleich alles wieder hinschmeißt. Ein bisschen rauszoomen hilft, denke ich, sich mit den Fundamentalwerten zu beschäftigen. Wieso Bitcoin? Und ich spreche jetzt hier dediziert von Bitcoin, nicht von allen anderen Kryptosachen. Wenn man grundsätzlich daran glaubt, dass Bitcoin eine gute Sache ist, dass es für die Menschheit nützlich ist und dass es Adoption erfahren wird, dann ist die einzig logische Schlussfolgerung eigentlich auch, dass dieser Kryptowinter irgendwann vorbei ist und dass der Wert wieder steigen wird. Und ich bin nicht der sagt, jetzt bitte möglichst viel kaufen oder so. Wir geben grundsätzlich keinen Financial Advice. Aber ich persönlich, ich kaufe halt jede Woche ein bisschen. Und das seit langer, langer Zeit. Und über die Zeit ist man automatisch entspannt dabei und muss nicht die ganzen FOMO, Panikkäufe, aber auch Panikverkäufe mitmachen und kann sich da einfach ein bisschen zurücklehnen.
Entkoppelt sich sozusagen das Bitcoin Sparen, das Bitcoin-Investment, das Bitcoining sozusagen irgendwann mal vom Preis, von dieser Idee des Kaufens und Verkaufens?
Ich glaube schon. Also es hilft natürlich, wenn man über die Zeit einfach einen Einkaufspreis hat, der viel tiefer ist, selbst als wenn Bitcoin wieder mal runtercrasht, weil dann ist man immer noch im Plus. Und das bislang, man weiß nicht, wie es in Zukunft ist, aber bislang war das immer der Fall, wenn man nur einen genug langen Zeitraum betrachtet. Das hilft sicher, aber wenn man es nicht als reine Finanzinvestition betrachtet, sondern wie ich auch als etwas, das eine riesige Chance für die Menschheit ist, für uns als Gesellschaft, was uns auch fundamental verändern wird, zum Guten, ich glaube, dann wird der Preis mit der Zeit immer weniger wichtig.
Und wenn man durch den Bärenmarkt mal gegangen ist, dann hat man auch alles an, ja, wie soll ich sagen, Widerstand und FAT sozusagen, Fear and Certainty, Doubt erleben. Weil das ist dann das Nächste. Es ist ja nicht nur der Preis. Es ist ja auch, dass einem alle sagen, so wie deine Freunde auch, nicht sagen, um Gottes Willen, ja, geht's dir gut, ist jetzt alles verloren und bist du jetzt quasi wieder zurückgekommen zu den normalen Menschen.
Genau. Aber ja, eben mit der Zeit, man ist halt immer wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Waren es mal ICO, dann waren es IEO und jetzt sind es irgendwelche Yield-Produkte und DeFi-Sachen. Im Grunde wiederholt sich aber immer alles. Irgendwann hat man alle diese uninformierte Kritik mal gehört. Ich versuche dann einfach sachlich aufzuklären, zu erklären, wieso Bitcoin wichtig ist, wieso aber auch noch nicht perfekt ist. Also man muss es auch nicht künstlich schönreden. Es gibt Herausforderungen, es gibt noch viel zu tun, aber was kann man auch erwarten von etwas, was es noch nicht mal zwei Jahrzehnte gibt?
Ja gut, es gibt die, die sagen, nach zwei Jahrzehnten hat das iPhone die ganze Welt revolutioniert und Bitcoin nicht.
Ja, mindestens in der ersten Welt schon, ja.
Das iPhone?
Ja, also ist klar, ist halt einfach, das ist ein Produkt. Bitcoin ist kein Produkt. Bitcoin hat kein Marketing-Team, Bitcoin hat kein HR-Department. Es ist eine lose Sammlung von Idealisten, die Bitcoin bauen. Und der Fokus ist halt teilweise ein bisschen schwammig. Das macht es auch nicht immer einfach. Für mich oder für dich ist vielleicht ganz was anderes wichtig als für jemand, der unter einer tyrannischen Regierung lebt oder der einfach irgendwo in einer Cash-Only-Gesellschaft lebt. Also es gibt so viele verschiedene Anknüpfungspunkte für Bitcoin, wieso Bitcoin für dich persönlich wichtig ist, dass es eben schwierig ist, das auch auf einen knackigen Nenner zu bringen. Sind wir ehrlich, in Österreich oder in Wien, wir brauchen jetzt nicht zwingend noch ein zusätzliches Zahlungsnetzwerk. Wir alle haben schon genug Karten und Bankkonten etc. Für uns ist die Motivation eine ganz andere als für jemand, der weder eine Geburtsurkunde noch ein Bankkonto hat. Oder jemand, wo sich die Nationalwährung einfach jedes Jahr irgendwie halbiert, das ist der Wert. Das sind ganz unterschiedliche Use Cases und am Ende des Tages, Bitcoin ist da, ob ich mitmache oder nicht. Und jeder nutzt es dafür, was es für ihn oder für sie nützlich ist.
Gut, da muss ich sagen, sei nicht so optimistisch. Das Jahr läuft noch, der Euro kann noch weiter fallen. Ja, also es ist nicht so, dass diese ganze Inflationsgeschichte an den Menschen spurlos vorübergeht. Ich meine, ihr in der Schweiz seid dann noch gut ausgenommen, wie meistens, wenn die Dinge brenzlig werden im Rest der Welt. Aber wir Österreicher oder wir Euronutzer, wir Deutschen, ja, haben Probleme. Ja. Und es geht natürlich nicht nur um Inflationsschutz. Das ist jetzt der große Punkt, nicht? Weil Bitcoin ist ja auch gefallen. Das heißt, es ist kein Inflationsschutz, bla, bla, bla. Aber es geht schon auch um politische Dinge, Privatsphäre, Zensur und so. Deswegen wollte ich dich jetzt auch fragen. Also auch vor dem Hintergrund deines schön ausgeschmückten Büros kann ich schon ungefähr sehen, wo du damit hingehst. Was ist denn so, weil du sagst, es kann die Welt verändern, es kann die Welt zum Positiven verändern. Was sind denn so die wichtigsten Punkte für dich bei Bitcoin?
Also ich bin aus der Technik nach Bitcoin reingekommen und habe mich dann aber immer auch um andere Themen gekümmert und interessiert und auch laienhaft ein bisschen gelernt. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was Geld halt ist, merkt man auch, dass das Geld, was wir heute haben, eigentlich ein großes Experiment ist, was noch nicht gar nicht so lange läuft. Das läuft vielleicht 50, 60 Jahre, dass einfach hinter diesem Fiat-Geld einfach nichts ist. Weder Gold noch sonst was. Und das Geld mittlerweile wirklich fast schon ein giftiges Gut geworden ist, zeitweise mit Negativzinsen. Das heißt, ich musste in meiner Bank noch in welche Schmerzensgeld zahlen, dass sie überhaupt mein Geld angenommen hat. Da merkt man ja schon, dass Geld, so wie wir es heute kennen, eigentlich schon ziemlich kaputt ist. Und da glaube ich halt schon, dass Bitcoin uns voranbringen kann. Also das Geld ist nicht nur kaputt, sondern es ist mittlerweile hat auch eine Waffe geworden für die, die an der Macht sitzen, also die USA beispielsweise, die den US-Dollar kontrollieren. Für die ist es ein wichtiges Machtinstrument, auch Einfluss auf die ganze Welt zu nehmen. Und Bitcoin ist ein nicht politisches Geld. Es ist ein offenes Finanzsystem. Es ist außerhalb der Kontrolle von sämtlichen Nationalstaaten und sonstigen Lobbyverbänden. Und wie ich gesagt habe, es ist einfach da. Aber keiner kann es wirklich verändern. Und ich glaube, dass einfach zurückzukommen auf ein verlässliches monetäres Gut, das jedem offen steht, der ein Smartphone hat. Und das sind beispielsweise in Afrika viel mehr Leute, als die auch ein Bankkonto haben. Wird uns als globale Menschheit, denke ich, weiterbringen als jede noch so gut gemeinte Initiative eines Nationalstaates.
Wobei wir ja das, wenn du sagst, zurückgekommen, also das hatten wir auch in der Vergangenheit nie. Also so ein weltumspannendes Netz an neutraler Währung, das jeder auch nutzen kann, in dem Sinn, das ist ja tatsächlich komplett neu.
Das ist komplett neu und das ist, glaube ich, auch die effektive Innovation von Bitcoin. Also es ist nicht die Blockchain, die jetzt wahnsinnig explosives Potenzial bietet, sondern es ist einfach diese Unveränderbarkeit von Geld. Was wir natürlich schon hatten, war härteres Geld. Geld, das irgendwo mit an Gold gekoppelt war, etc. Aber dieses Geld war auch nicht frei von Vertrauen, das ich in Zentralbanken haben musste. Auch das konnte ich nicht einfach so durch die ganze Welt schicken. Das heißt, vielleicht kommen wir zurück zu einem härteren Geld. Gleichzeitig ist es aber ein viel besseres Geld für die Nutzung von uns. Es ist wie das Geld des Volkes. Wir müssen niemanden um Erlaubnis fragen, was wir damit machen können. Ich kann es an dir Bitcoin schicken, ohne dass ich durch irgendwelche Institutionen gehen muss. Und das funktioniert halt grenzübergreifend und das ist schon wahnsinnig spannend, finde ich.
Es ist wahnsinnig spannend, es ist wahnsinnig wichtig und wie du auch schon gesagt hast, es gab schon mal hartes Geld, aber das große Problem natürlich bei allen Varianten des harten Geldes war, dass es sehr wohl veränderbar war. Und dann war es halt nicht mehr hart, dann wurde es halt weich gemacht. Ja? Genau. Und du konntest dich nicht langfristig darauf verlassen. Auch die D-Mark konnte man nicht, also die Schweizer Franken vielleicht noch, ja, schöne Ausnahme, wobei man nicht vergessen darf, ich sage immer gerne, Bitcoin bedroht ja am Ende des Tages auch das gesamte Geschäftsmodell der Schweiz, das darf man nicht unterschätzen, weil wozu brauche ich noch ein Schweizer Tresor oder ein Schweizer Nummernkonto, wenn ich Bitcoin haben kann? Obama hat das mal gesagt, weißt du das?
Darum sind wir die neue finanzielle Revolution in der Schweiz auch.
Also Shift Crypto ist quasi statt UBS.
Genau, würde ich so. Fände ich einen guten Ansatz.
Und wie viele Leute arbeiten bei euch jetzt?
Noch nicht ganz so viele. 15 ungefähr.
Was glaubst du, wie viele Leute arbeiten bei UBS?
Keine Ahnung. 50.000. Wahrscheinlich
viel mehr. UBS Workforce. 71.385.
Okay, immerhin war ich jetzt nicht um Welten daneben, aber ja.
Nein. Also es ist so eine Art Kleinstadt an Bankern, nicht aber weltweit natürlich. Und das ist auch nicht die einzige Schweizer Bank, um Gottes Willen. Gut, also hartes Geld für die ganze Welt. Du hast auch gesagt, die USA nutzen das Geldsystem als Waffe. Das ist natürlich korrekt, aber das größere Problem ist ja tatsächlich, wenn der Staat das Geldsystem als Waffe gegen seine Bürger verwendet, oder?
Ja, der Staat oder auch große Firmen, wenn ich heute mit PayPal bezahle, diese Transaktion wird an 600 verschiedene Firmen weitergeleitet, teilweise mit meinem Geschlecht, mit meinem Alter, die dann das wiederum für ihre Zwecke nutzen können, meistens für Werbung, aber für was auch immer. Also der Nationalstaat ist das eine, aber persönlich finde ich dieses Big Tech Geschäftsmodell, wo ich halt am Ende das Produkt bin, weil ich gratis Produkte konsumiere, mindestens so stoßend oder so bedrohlich.
Das habe ich natürlich nicht gewusst, dass eine PayPal-Zahlung... Mein Vorteil ist, ich habe meinen PayPal-Account, also mein Passwort irgendwie verloren vor einigen Jahren schon und die Wiederherstellung ist so mühsam, dass ich mich nicht mehr darum gekümmert habe. Also von mir bekommen diese Firmen keine Daten, aber ich bin mit anderen Dingen schon besser geschützt, oder? Verkaufen Visa und Mastercard diese Daten auch in dieser Menge?
Das kann ich dir nicht beantworten. Was aber halt sicherlich der Fall ist, das sind private Firmen, die haben allgemeine Geschäftsbedingungen, die können dir jederzeit die Karte sperren, das Geld einfrieren. Das hat man gesehen beispielsweise ganz zu Beginn, als Bitcoin noch sehr jung war, als WikiLeaks Spenden eingesammelt hat über Kreditkarten, auch über PayPal. Und da haben die USA halt gesagt, einfach, finden wir nicht so cool, stopp das doch bitte. Und dann haben sämtliche Kreditkartenfirmen und PayPal haben dann halt einfach sämtliche Funds gesperrt und Zahlungen waren nur noch via Bitcoin möglich. Dasselbe sieht man dann selbst in Ländern, und das ist wieder dein Punkt, Länder sind halt schon auch teilweise ein bisschen scary, bei den ganzen Protesten der Lastwagenfahrer in Kanada. In Kanada ist das freundlichste Land überhaupt. Hast du denen vielleicht mal 50 Euro gespendet, weil du die Sache grundsätzlich gut fandest, wurde halt einfach beim Bankkonto gesperrt. Nicht, weil du hast nicht mal mitgemacht bei den Protesten, was ja auch legitim wäre, du hast sie nur unterstützt, aber da wurde einfach das Bankkonto gesperrt. Und das sind halt so Sachen, am Ende des Tages, diese Vertragsfreiheit für etwas, was für mich eigentlich ein absolutes Menschenrecht sein sollte, dass ich dir Wert übertragen kann, ohne dass jetzt eine Privatfirma oder ein Staat sich da einfach dazwischen stellen kann, das finde ich enorm wichtig. Weil man darf nicht vergessen, alles ist irgendwo illegal. In unserem Wertesystem, was noch relativ liberal ist, ist es vielleicht nicht so ein dringendes Problem. Aber ich muss nicht weit gehen, ist Homosexualität illegal, sind irgendwelche Parteispenden illegal. Und das ist schon recht heftig, wenn dann einfach jemand komplett aus dem finanziellen System ausgeschlossen werden kann.
Ja, und nicht zu vergessen, auch wenn es nicht illegal ist, kann es innerhalb kürzester Zeit zu Problemen führen. Also die Geschichte mit den Truckern in Kanada, ich meine, die meisten haben ja schon vergessen, wogegen die eigentlich demonstriert haben. Ich nehme an, es waren die Covid-Restriktionen von Trudeau, der ja auch wirklich sehr heavy vorgegangen ist. Aber da konntest du ja auch gar nicht wissen, wenn du denen Geld spendest, dass dann das dazu führt, dass dein Konto gesperrt wird. Also war ja diese Gefahr überhaupt nicht den Leuten nicht bewusst.
Absolut. Das kommt dann halt einfach so aus dem Nichts. Und ich glaube, das hat auch viele Leute dazu bewegt, auch mal zu hinterfragen, was halt wirklich, was gehört dir und was gehört nicht dir. Das Geld auf dem Bankkonto gehört halt eigentlich nicht dir. Das ist nicht.
Nein,
das ist eine Obligation der Bank dir gegenüber.
Aber das Bargeld gehört dir.
Genau.
Das Bargeld in deiner Tasche, aber das wollen sie ja auch unbedingt abschaffen, nicht?
Genau.
Und dann gibt es natürlich diese große Masse an Menschen auch, die sagen: Na ja, die Trucker, die haben halt auch haben die schon verdient, das Bargeld. Ja, was hast du zu verstecken? Also was mich wirklich fasziniert, sind die Leute, die wirklich beide Augen schließen und überhaupt keine Probleme mit diesen Dingen sehen.
Ja, momentan sind es noch die man nicht empathisch gegenübertritt. Man muss die Trucker-Proteste nicht gut finden oder nicht, aber dass dann halt einfach so ein massiver Eingriff in die individuellen Freiheitsrechte stattfinden können, das ist dann schon halt fragwürdig. Aber der Punkt ist, du hast gesagt, Bargeld, was ich selber halte, das gehört mir.
Ja.
Auch Gold, was ich selber halte, ja, das gehört mir. Wenn ich ein Gold-ETF habe, man weiß, dass es ungefähr achtmal mehr Gold gibt, als es physisches Gold auf der Welt gibt, in ETFs. Das heißt, wenn jeder darauf bestehen würde, sich das Gold in physisch auszahlen zu lassen, dann hätten wir auch so einen kleinen Kollaps eines Pyramidensystems. Und dasselbe ist halt auch mit Bitcoin
gefallen. Kleinkollaps ist gut. Ich glaube, wenn jeder darauf bestehen würde, dass Gold, das ja am Ende des Tages immer noch die physische Base Layer quasi der Ökonomie ist, wenn das wirklich jemand, also jeder darauf besteht, das auszubezahlen, hätten wir einen Großkollaps. Also so weit würde ich mich schon aus dem Fenster lehnen.
Kann gut sein. Gut, eben, die es wissen, wie die auch die Nationalbanken etc., die kaufen natürlich kein ETF. Die halten physisches Gold. Und aus gutem Grund.
Glaubst du, wenn die Österreicher, die Deutschen und die Schweizer sind auch große physische Goldkäufer, glaubst du, das hängt da, dass da sozusagen die Bitcoin-Begeisterung, sage ich jetzt mal, der Jungen und die Goldbegeisterung der Alten irgendwie zusammenhängt?
Ich glaube, es gibt da unglaublich große Überschneidungen. Aber es ist halt schon ein abstraktes Thema. Die Bitcoiner belächeln häufig die Goldbugs, was die an ihrem schönen glänzigen Stein finden, und die Goldbugs, die belächeln die Bitcoiner, was sie da in ihrem virtuellen Magic Internet Money finden. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist die Grundmotivation aber genau dieselbe, nämlich dass man etwas halten will, was man auch selber wirklich besitzt, ohne jemanden fragen zu müssen, ob man es vielleicht wieder sich auszahlen lassen darf, und das einfach streng begrenzt ist. Bitcoin noch mehr als Gold sogar. Aber es braucht natürlich ein gewisses Grundverständnis, wie diese Begrenzung auch funktioniert, damit man das Vertrauen darin hat, dass es auch wirklich immer auf diese 21 Millionen begrenzt sein wird.
Ich glaube, dass dieser Streit doch idiotisch ist, wirklich. Also erstens muss ich sagen, ganz wichtig, Gold ist kein Stein. It's not a rock. Es ist ein Metall. Es steht in dem Periodensystem der Elemente. Ja? Und zweitens, ich meine, am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, brauchen wir Bargeld, dann brauchen wir Gold, dann brauchen wir sogar Silber und dann brauchen wir Bitcoin. Mhm. Ja? Und diese Dinge kann ich nutzen, auf eigene Faust, ne? Quasi auf eigenem Recht. Da muss ich niemanden um Erlaubnis fragen. Alles andere ist schon schwierig. Und Bargeld hat natürlich den Nachteil, dass es zumindest inflationiert werden kann, im Gegensatz zu Bitcoin und Gold im Großen und Ganzen. Bist du, ich glaube, du hast es mal auf Twitter geschrieben, bist du ein Cypherpunk?
Ich sehe mich mindestens in der Tradition der Cypherpunks. Also ich würde mich jetzt...
Kannst du uns erzählen, was das ist und was das bedeutet?
Nicht streng definiert. Für mich sind Cypherpunks Personen, die sich für die digitale Freiheit einsetzen, für die digitale Privatsphäre, fürs Recht, nicht alles mit allen teilen zu müssen, für Verschlüsselung, für private Kommunikation und die halt eher einfach aktiv Code schreiben, statt irgendwen darum zu bitten, dass sie doch bitte ihr anderes Produkt verbessern sollen. Also Cypherpunks write code, das ist so ein guter Punkt. Und man macht es einfach mal. Und der Adam Back, das ist auch einer der großen Innovatoren, der auch im Bitcoin White Paper schon zitiert wurde, der hat ja wirklich auch viel dazu beigetragen, mit ganz vielen anderen, wie Phil Zimmerman etc., der PGP beispielsweise gegründet hat. Hal Finney hat übrigens auch bei der Verschlüsselung mitgearbeitet. Hal Finney war der Zweite, der Bitcoin als Node betrieben hat. Und am Ende des Tages haben die halt einfach, weil Verschlüsselung, die Software, wurde als in den USA als Munition klassifiziert, als Waffe, hat damit Exportrestriktionen unterlegen. Dann haben sie es einfach ausgedruckt und als Buch mitgenommen. Und in Europa wieder eingelesen. Weil dann war es die freie Meinungsäußerung. Geschrieben kann man sowas viel weniger zensieren, als wenn man es als Waffe oder als Munition klassifizieren kann. Und das ist einfach dieser es ist ein Tech-Aktivismus. Einfach der Drang für Freiheit, Technologie einzusetzen.
Und wenn wir zwei uns jetzt verschlüsselte Nachrichten schicken über Signal oder zukünftig auch über Twitter DMs, dann ist das eigentlich diesen Cypherpunks zu verdanken, dass wir das überhaupt können.
Denke ich ja. Wenn die nicht dafür eingestanden wären, ganz viele andere auch davor schon, dann hätten wir heute wahrscheinlich weder HTTPS, was die Webseiten einfach standardmäßig mal verschlüsselt, dass nicht jeder den Verkehr überwachen kann. Wir hätten aber auch kein Signal oder keine anderen Messenger, wo nicht einfach jeder mithören kann.
Jetzt kann ich nicht programmieren. Ja? Aber trotzdem sehe ich mich auch in dieser Tradition der Cypherpunks. Ich finde das total faszinierend, auch weil ich das erst über Bitcoin gelernt habe, was es da alles gegeben hat schon in den 90er Jahren. Phil Zimmerman, der, kann man sagen, Erfinder von Pretty Good Privacy.
Ich denke schon,
korrekt? Ja. Der ist ja auch ein großer Bitcoiner heute. Ja? Das darf man nicht unterschätzen. Den haben sie ja, ich glaube, sogar eingesperrt kurz oder zumindest angeklagt, eben wegen dieser Pretty Good Privacy-Geschichte. Unter der Clinton-Regierung war das, glaube ich. Okay. Also es ist auch keine Republikaner-Demokraten-Sache, sondern es ist eher so eine Sache Staat gegen Individuum. Und was mich so fasziniert, ist dieses, ja, wir machen es einfach. Mhm. Das ist für mich so der Kern. Also das ist, weil dieses, ich hatte auch mal eine Diskussion das vor kurzem mit einem, der Bitcoin total ablehnt und eher so den Sozialismus will. Und ich habe ihm halt gesagt, ja, aber das Ding ist halt, mit Bitcoin geht das halt dann nicht mehr. Und das hat er nicht verstanden. Mhm. Weil er hat gemeint, da muss man erstmal um Erlaubnis fragen, aber das ist halt nicht. Mhm. Und das finde ich so wichtig.
Und jetzt kannst du im Prinzip dieses Einstehen für Privatsphäre einfach auch nicht akzeptieren, dass Leute sagen, ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen. Wahrscheinlich ziehst du trotzdem die Vorhänge zu Hause zu, weil es soll am Ende deine Entscheidung sein, wer in deine Wohnung reingucken darf oder wer nicht. Also wenn man Privatsphäre einfordert, heißt das nicht, dass man irgendwas Schlimmes macht. Es ist einfach ein Grundrecht, dass ich selber bestimmen darf, wem ich was mitteile. Und das haben diese Cypherpunks für uns erkämpft. Und auch nur durch diese Innovation ohne zu fragen. Und jetzt kannst du das eigentlich auf das aktuelle Finanzsystem übertragen, was auch zentralisiert gemanagt wird über Institutionen, wo jeder mit jedem Verträge hat, wo du eigentlich als Außenstehender gar nicht reinkommst. Und jetzt kommt Bitcoin, ist total offen. Du musst niemanden um Erlaubnis fragen, Bitcoin zu nutzen oder drauf dein eigenes Produkt aufzubauen. Das ist diese permissionless innovation oder wie es Andreas Antonopoulos mal gesagt hat, innovation at the edges. Also es ist wie Innovation am Rand. Ich muss nicht im Kern sein, um Innovation von innen oder top-down voranzutreiben, sondern jeder kann es nehmen und verbessern und darauf aufbauen. Und diese Sprengkraft, die ist unglaublich, weil eine zentralisiert gesteuerte Innovation wird nie mithalten können mit einer zwar im ersten Blick ein bisschen chaotisch wirkende Innovation, wo jeder mitmachen kann, aber es ist auch so ein bisschen Evolution, so ein bisschen Survival of the Fittest. Viele Sachen werden dann irgendwann wieder vergessen gehen, aber ein paar richtig gute Sachen werden da rauskommen. Und wenn du in einer in der Mitte das steuern möchte, das funktioniert so nicht.
Ich glaube, dass du da einen ganz wichtigen Punkt ansprichst und ich glaube, dass die meisten Menschen, die sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, ja, die wollen das halt, also ich verstehe das auch, dass du, wenn du gerade entweder Stress mit anderen Dingen hast oder auch wenn es dir einfach gut geht in unserem System, dann willst du dir auch nicht eingestehen, dass es da Probleme geben kann. Vielleicht, weil du selbst das Gefühl hast, dass du sozusagen zu den Problemen beigetragen hast oder auch nur, weil du nicht den Lust hast, dass das zu irgendwie, was sagt man auf Englisch, to rock the boat, ja, irgendwie für Wirbel zu sorgen, weil was ist denn, da hast du ja nichts davon. Das verstehe ich schon. Und die meisten Menschen, du sagst, das ist ein Privileg, dass wir uns mit Bitcoin beschäftigen können. Ja, natürlich. Aber für die allermeisten Menschen gibt es noch nicht mal das Privileg, sich überhaupt mit etwas beschäftigen zu können, das sie interessiert. Die meisten müssen arbeiten gehen. Und dann bleibt ein bisschen Freizeit, da können sie dann und wenn mit viel Glück das Wochenende, ja, und mit der Inflation bleibt davon auch immer weniger. Also sozusagen das System arbeitet ja eh ohnehin gegen dich, nämlich auch dagegen, dass du überhaupt auf die Idee kommen kannst, etwas zu unternehmen. Dass die Inflation auf uns zukommt, dafür haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co.
Glaubst du, dass wir in China jetzt sehen werden, den Einsatz quasi von Central Bank Digital Currencies oder ist das eh noch nicht weit genug verbreitet oder weißt du es eh nicht, was es genau ist in China? Weil
schwierig zu sagen.
Ich weiß es nämlich auch nicht.
Die haben natürlich heute schon eine sehr starke Digitalisierung der ganzen Währung, der Zahlungsströme. Über WeChat läuft da sehr vieles und das ist natürlich komplett kontrolliert vom Staat. Und das ist total gläsern. Also in China kannst du kaum irgendwo privat eine Finanztransaktion durchführen, ohne dass es der Staat gleich weiß. Und dann kommt halt auch so dieses Social Credit Scoring und dann bist du irgendwie halt, hast du mal ein bisschen was online gesagt und dann wird dir plötzlich mal das Recht abgesprochen, mit dem Fernzug oder mit dem Flieger zu irgendwo zu verreisen. Das sind halt, bei China ist es sehr offensichtlich und sehr dystopisch. Ich glaube nicht, dass wir in Europa so eine sag mal, so eine, ist nicht kriminell, aber so eine offensichtliche Macht, Machtanspruch der Politik haben. Aber es ist halt eher vielleicht so ein schleichender Prozess. Vieles wird mit gut gemeint eingeführt, gibt Möglichkeiten, die technisch da sind, die man vielleicht auch verspricht, ja, das werden wir aber nicht machen. Aber dann kommen 2, 3 Wahlen später, ist das dann vergessen. Und dann wird es halt doch gemacht, weil am Ende des Tages wird technisch eingefordert, was technisch geht. Und das wird über kurz oder lang mit unserem aktuellen System, was eben Bargeld abschaffen will, die ganzen Transaktionsgrenzen werden immer tiefer gesetzt, wird zu einem gläsernen Bürger führen.
Ist die Schweiz da genauso weit wie, in Europa haben wir das alles, Bargeld abgeschafft, 500er abgeschafft, dann kommen die Obergrenzen, dann wird die von der Leyen würde auch gerne die Chats hineinschauen, ja, und dann in die nächsten sagen, wir brauchen also ein CO2-Konto, was ja dann auch so eine Art Kontrolle von oben wäre mit guten Absichten, mhm. Ja, perfekt getarnt, also es ist nicht, du wirst nicht dafür bestraft, dass du ein schlechter Kommunist bist, so wie in China, du wirst dafür bestraft, dass du ein schlechter Umweltschützer bist, sozusagen, ja, aber also so weit weg sind wir davon nicht, ja. Ich glaube nicht, dass das darf man gar nicht so optimistisch sehen.
Ja. Ich glaube, da sind wir immer so halt vielleicht auch glücklicherweise ein paar Schritte hinterher, aber auch bei uns gibt es natürlich diese Tendenzen, weil es hat immer derjenige, der gerade an der Macht ist, der meint es auch nur gut mit seiner Ideologie. Aber das wechselt dann halt auch wieder. Und schwieriges Thema.
Ja, ich weiß. Ich habe mal geschrieben auf Twitter so, um den Leuten zu schocken, habe ich gesagt, ja, wollt ihr wirklich, dass, also Center by Digital Currency, wollt ihr wirklich, dass euch der Putin oder der Orban oder der Kurz in Österreich das Konto abschalten kann? Ja. Naja, ich gab schon viele Likes und so, aber dann haben sich natürlich auch welche aus Ungarn gemeldet und haben gesagt, ja, der Orban würde das aber nicht machen, das machen eher eure im Westen.
Ja, gut. Und, ja. Genau, da schließt sich dann natürlich auch der Kreis, oder? Das kommt dann auch wieder, was ich mit Gold erwähnt habe, Gold, physisches Gold versus Gold-ETF. Das gilt auch für Bitcoin. Du hast ganz am Anfang mit FTX angesprochen. Auch da, am Ende des Tages hatten die 0 Bitcoin auf der Bilanz, aber unglaublich viele Bitcoin-Schulden. Das wurde einfach irgendwo, also klar, das war einfach glasklarer Betrug, aber wenn ich meine Bitcoin halt irgendwo auf einer Börse halte, habe ich nicht meine Bitcoin. Ich habe ein Guthaben, vielleicht noch in Bitcoin denominiert, welches die Bank mir gegenüber hat oder die Börse, aber am Ende des Tages ist es ein Datenbankeintrag. Ob die Bitcoin wirklich halten oder nicht, keine Ahnung. Und das ist halt auch dann unsere Mission, auch halt wir als eben, also wir sind von Cypherpunks gekommen, alles ist Open Source. Alles, was wir machen bei Shift Crypto, ist Open Source. Wir wollen mit offenem Visier diese Probleme angehen. Nicht, dass du dann halt statt der Börse uns vertrauen musst, sondern dass du wirklich, wenn du eine Bitbox kaufst, ein Produkt von uns kriegst, was auch transparent ist und wo möglichst wenig Vertrauen in uns als Hersteller nötig ist. Aber ob das jetzt eine Bitbox ist oder ein Konkurrenzprodukt, das ist im ersten Schritt ist das wie nebensächlich. Das Wichtigste ist, dass du deine Bitcoin überhaupt mal selber hältst.
Ich glaube, wenn man sich die Geschichte des Geldes ansieht, dann wird man schnell feststellen, dass das quasi menschliche Natur ist, dass wenn man die Gelegenheit hat, quasi Geld aus dem Nichts zu erzeugen, dann wird man das tun.
Logisch. So. Das ist immer der einfachste
Weg. Ja, natürlich. Und das haben wir jetzt bei FTX in einer ganz, ganz krassen Form gesehen, dass wirklich so zehntausende Bitcoin-Derivate einfach gedruckt wurden, geschaffen wurden oder du einfach auch ein Eintrag in einer Datenbank, also in einer Börse, wenn dir die Börse vorschummelt, du hast einen Bitcoin und das Bitcoin ist aber nicht quasi in Cold Storage, dann ist das ja auch eine Form von Gelddrucken, in dem Sinn. Und wir haben das jetzt wieder ganz krass gesehen, aber es ist nicht neu, also wir hatten das ja, ironischerweise gibt es ja auch unter anderem deswegen Zentralbanken, nicht? Mhm. Dass wenn eine Bank pleite geht, dass dann dahinter noch eine andere steht, die dann ihnen das Geld drucken kann. Nur für Bitcoin ist das natürlich nicht möglich, weil das ist sinnlos, ja, dahinter eine Zentralbank zu stellen, weil die kann auch keine Bitcoin aus dem Nichts erschaffen. Also das ist diese Kerninnovation auf der einen Seite und auf der anderen eben auch, und da kommen wir jetzt zu Bitbox, dass ich ohne Zusatz, quasi ohne zusätzlichen Aufwand meine Coins selbst halten kann. Mhm. Das geht ja bei Gold und bei Bargeld wirklich nur eingeschränkt.
Genau. Bei Bargeld ist es einfach ein Platzproblem. Also wenn man jetzt ein bisschen von größeren Summen spricht. Die Schweiz ist ja eines der wenigen Länder, was überhaupt noch Tausender Noten hat. Das gibt es ja im Umland schon lange nicht mehr.
Unter 500 Euro wurde abgeschafft, mhm, nicht? Offiziell aus Terrorismusgründen.
Logisch.
Aber natürlich genau deswegen.
Es ist immer Terrorismus oder die Kinder. Nicht die Kinder vergessen. Und bei Gold ist klar, kann man auch sehr dicht kompakt halten, größere Summen, aber man braucht halt einen physischen Tresor und ich kann es dann auch nicht einfach so schnell mit Meißel in kleinere Stückchen unterteilen, wenn ich es dann mal ausgeben muss. Also das ist einfach zwar hartes Geld, ich kann es selber halten, also auf Englisch ein Bearer Asset, aber ist halt nicht besonders praktisch. Und Bitcoin ist zwar im ersten Moment wirkt das sehr flüchtig, weil es so abstrakt ist. Wenn man aber mal genauer hinschaut, ist es halt wirklich einfach, es kombiniert alle diese grandiosen Eigenschaften von Knappheit, von unendlich klein teilbar. Ich kann es in Sekundenbruchteilen um die Welt schicken. Wenn ich will, kann ich es in Twitter-Emojis kodieren und dir Bitcoin in Form von Twitter-Emojis senden. Das heißt, es ist auch nicht zensierbar, weil so eine Transaktion, die ist am Ende des Tages nur Information. Ich habe schon über einen Blockstream-Satelliten Informationen ausgetauscht. Also selbst wenn das Internet down wäre, ich kann es über CB-Funk übertragen, wenn ich will. Das ist einfach so diese revolutionäre Reduktion von Geld auf Information. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil was das Internet mit Information gemacht hat, das ist heute, was alle selbstverständlich hinnehmen, dass ich jederzeit Zugriff auf alle Informationen der Welt habe. Ich glaube, Bitcoin hat das Potenzial, dasselbe für Geld oder für Werte zu machen.
Eigentlich mehr. Also eigentlich, wenn man es durchdenkt, ist ja Bitcoin eigentlich die größere Innovation.
Ja, ich weiß nicht, hab's noch nie versucht, gegeneinander abzuwägen, was jetzt Wert oder Wissen, wenn man es abstrakt, was bringt dir Geld, wenn du keine Ahnung hast und Wikipedia nicht mehr zugreifen kannst, aber ja, ich glaube, man muss es auch nicht gegeneinander ausspielen.
War jetzt auch wahrscheinlich kein sinnvoller Einwand von mir, da jetzt eine Wertung vorzunehmen. Aber das, was du gesagt hast, du kannst Wert als Information speichern, das ist derartig revolutionär, das ist einfach, ich glaube, einfach bei den Leuten noch nicht angekommen ist. Mhm. Und ich habe auch 7 Jahre gebraucht, um zu checken, was das bedeutet. Was das bedeutet ist. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es so logisch, dass, ich nehme immer das Beispiel, Technologie, okay, Technologie macht unser Leben besser, günstiger, schneller, schöner und so weiter, nicht? Wir sitzen jetzt hier, du sitzt in Zürich, ich sitze in Wien, wir können uns trotzdem sehr nett unterhalten und eine Aufnahme führen, etc. pp. Und die Technologie wird immer geführt als Möglichkeit, quasi low-paying Jobs zu ersetzen, mhm, also die Kassiererin im Supermarkt, das ist immer das Beispiel. Die arme Kassiererin im Supermarkt, die verliert ihren Job, weil das kann jetzt der Roboter machen. Ja? Oder ein bisschen anders, aber ähnlich, ja, der Fließbandarbeiter. Ja? Aber es macht doch viel mehr Sinn, quasi große bürokratische Strukturen durch Computer zu ersetzen, die uns eigentlich nur Geld kosten, um eine Funktion zu erfüllen, die, wenn sie durch den Computer erfüllt wäre, auch erfüllt wird und wir sparen uns quasi dieses ganze Humankapital. Mhm. Und jetzt kommen wir gleich zum Kern der ganzen Sache, weil dieses Humankapital hat halt keinen Bock darauf zu arbeiten. Deswegen wehren sie sich mit Händen und Füßen dagegen.
Ja, ich weiß jetzt nicht ganz, auf was du raus willst, ehrlich gesagt.
Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass wir ja quasi statt der Kassiererin ersetzen wir halt dann Christine Lagarde.
Ach so, ja klar. Ich betrachte sie jeweils ein bisschen anders. Und zwar ist Geld in unserem pseudokapitalistischen System eigentlich noch das einzige Gut, was einem staatlichen Monopol unterliegt. Das einer staatlichen Planwirtschaft sozusagen. Und es wird von eben diesen zentralen Institutionen gemanagt und man sieht, dass sie das ja, eher schlecht als recht machen. Man kann jetzt diskutieren, ob es noch alles viel schlimmer wäre, wenn es nicht gemanagt würde, aber ich bin ziemlich sicher, wir hätten nicht solche Übertreibungen und Blasen etc., wenn wir ehrliches Geld hätten. Und ja, wenn man im Prinzip einfach mal stell dir vor, du hast irgendwie einen zentral gemanagten Meter, der in Paris liegt. Ein Meter als Maßeinheit. Das ist einfach, ein Meter ist ein Meter. Ein Bitcoin ist ein Bitcoin. Und daran kannst du alles messen. Und wenn das jetzt aber so zentral gemanagt wird, je nachdem, ob man jetzt gerade, ob die Menschen jetzt ein bisschen größer oder kleiner werden, wird der Meter angepasst. Da kann sich auch keine Industrie drauf einlassen. Und am Ende des Tages führt das auch nur zu Marktverzerrungen und unglaublich viel verschwendetem Kapital.
Was ist quasi mit dir passiert, dass du das, also du bist ja, du hast am Anfang gesagt, du warst Unternehmensberater, bist du im Anzug rumgelaufen früher?
Aber hallo, jeden Tag.
Und ich meine, wie kamst du diesem Bruch? War es wirklich Bitcoin selbst?
Gut, man muss schon sagen, ich war natürlich immer ein Nerd im Anzug. Also Hoodies habe ich immer schon getragen. Ich trage auch heute ab und zu noch Anzug. Ich fühle mich nicht verkleidet im Anzug. Ich kann damit sehr gut umgehen. Aber das Verhältnis hat sich wahrscheinlich schon deutlich verschoben. Und ja, ich kann heute halt eher so auftreten, wie ich mich auch ohne sonstige äußere Einflüsse einfach wohlfühle. Und da ist der Computer-Nerd trägt halt dann eher schon ein bisschen Hoodie statt den Zweiteiler, Dreiteiler mit Fliege oder Krawatte.
Nichts gegen einen guten Anzug, um Gottes Willen. Also es gibt kaum jemanden, der nicht besser aussieht als einen guten Anzug. Ja, also alle Anwesenden eingeschlossen. Gut. Jetzt ist uns gelungen, quasi die gesamte Folge damit zu verbringen, nicht über die Bitbox zu reden.
Good job.
Was macht denn eure Hardware-Wallet zur besten Hardware-Wallet auf dem Markt?
Naja, eben, wir haben ja kurz angesprochen, wie wichtig es ist, Bitcoin auch selber zu halten. Und ich sag mal, vor einem Jahrzehnt oder auch vor 5 Jahren war es noch unglaublich schwierig. Man hat unglaublich viele Fallstricke, auch technischer Art. Man konnte sich sehr einfach ins Knie schießen, indem man das versucht hat, obwohl es natürlich immer schon wichtig und auch möglich war. Heute sind wir wirklich auf einem Level angekommen, wo ich direkt im Internet, auf einer Webseite, am besten beim Hersteller, mir ein geschliffenes Produkt kaufen kann. Das kriege ich heimgeschickt. Ich stecke es ein und ich habe in 5 Minuten meine sichere Bitcoin-Wallet. Da ist ein Guide dabei, Hilfetexte direkt in der App drin. Also es ist wirklich super simpel geworden, eben genau diesen wichtigen Schritt zu machen. Und wir wissen, dass für sehr viele auch schon Bitcoiner und Bitcoinerinnen, die schon länger dabei sind, dass halt immer noch so ein großer Schritt ist, selber die Verantwortung zur Sicherung der eigenen Bitcoins zu übernehmen. Weil wenn ich auf einer Börse bin, dann kann ich da vielleicht noch einen Support anrufen. Ob die dann was machen können, ist was anderes. Aber ich habe mindestens irgendwo ein Support-Team. Das hast du bei der Bitbox natürlich auch. Und ich würde sagen, eines der besten im Markt. Aber es ist halt schon so, wenn du die Bitcoin selber in Besitz nimmst, und dann sämtliche Warnhinweise ignorierst, kein Backup machst, die Passwörter vergisst, dann sind die halt einfach weg. Also am Ende des Tages hast du die Verantwortung, diese Bitcoin sicher aufzubewahren. Aber es ist eben, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr viel einfacher geworden. Und wir bieten beispielsweise auch das Bitbox Onboarding Bundle an. Das heißt, du kaufst eine Bitbox und kriegst noch einen einstündigen Call dazu von einem unserer Mitarbeiter, der dir hilft, die Bitbox aufzusetzen. Und nur so als Anekdote, das sind natürlich typischerweise eher ältere Menschen, die noch nicht so technikaffin sind oder eher noch vielleicht das Gefühl haben, sie könnten mit einem falschen Befehl das Internet löschen. Aber wenn dann der Call kommt, eine Woche später, die allermeisten haben die Bitbox bereits aufgesetzt.
Interessant.
Und wir hatten schon wirklich so über 80-Jährige, die das einfach so halt dann einfach probiert haben. Und es, wenn man nicht grob fahrlässig handelt und auch mal ein bisschen liest, was man auf dem Bildschirm sieht, dann kann man wirklich nicht viel falsch machen.
Jetzt muss ich dich was fragen, ja. Sadikus, wie alt bist du denn?
Ich bin, 45.
Du bist 45. Du bist Computer-Nerd, du kommst aus dieser Welt. Gab es bei dir schon mal einen Moment, wo du dir gedacht hast, ja shit, jetzt werde ich auch schon alt und da gibt es digitale Herausforderungen, die mich einfach überfordern? Gibt's das? Bei mir gibt's das, okay. Deswegen frage ich
nämlich. Überfordern nicht, eher so, ach, was soll das wieder neues Zeugs da, wenn irgendwie die Kinder mit Snapchat oder TikTok kommen oder jetzt das neue Be Real oder was auch immer. Das ist mir natürlich nicht in die Wiege gelegt, dass ich mich in solchen Plattformen bewege, aber ich bin auch einer der senioreren Personen bei uns im Team. Die Jungen halten mich auch schon gezwungenermaßen jung.
Ja, okay.
Also das geht dann schon, dass ich mich da reinfuchse.
Okay, Shift Crypto, Bitbox, O2, Open Source, ganz wichtig.
Mhm. Also wir sind
das heißt, was genau, weil was heißt das Open Source bei einer Firma? Es heißt ja nicht Wikipedia oder Linux.
Ja, kann man sogar fast schon so sagen.
Ja, aber es ist halt eine Firma, es ist eine profitorientierte Firma.
Genau. Was uns wahrscheinlich von einem reinen Digitalprodukt unterscheidet und auch ein bisschen den Arsch rettet, ist, dass wir halt eben noch ein physisches Produkt haben. Weil jeder könnte die Bitbox-App, die Bitbox-Firmware kopieren, verändern, für ein Konkurrenzprodukt einsetzen. Das wäre sogar von der Lizenz her erlaubt. Aber es läuft nicht auf dem Hardware-Produkt, das wir vertreiben. Also das ist ganz wichtig. Aber es ist offen und das ist für uns ganz wichtig, weil der ganze Bitcoin-Space lebt von dieser Open-Source-Kultur, dass jeder reinschauen kann, dass jeder vom anderen lernen kann, dass man auch halt aber auch nicht versucht, Sicherheit durch das Verstecken von gewissen Sachen zu erreichen, also Security by Obscurity. Das kann kurzfristig funktionieren, aber am Ende des Tages fällt es dir immer auf die Füße. Also die sichersten Produkte sind die, welche jeder reinschauen kann und die per Definition sicher sind. Nicht, weil es irgendeine Blackbox ist, wo ich nicht weiß, wie sie funktioniert und drum nicht missbrauchen kann. Weil früher oder später guckt trotzdem jemand rein, einfach mit mehr Aufwand. Aber du schließt alle echten, unabhängigen Sicherheitsforscher aus, die vielleicht auch drüber geguckt hätten, die auch Verbesserungsvorschläge machen könnten. Und für uns ist es ganz wichtig, alles, was wir machen, ist Open Source, weil wir wollen eben wie nicht, dass du nicht mehr einer Börse vertraust, aber dafür uns vertrauen musst. Das wäre ja irgendwie auch doof. Das heißt, wer will und das auch das Wissen hat, kann die Bitbox, die ganze Software und die ganze Hardware komplett auf Herz und Nieren prüfen und hat die Garantie, dass die wirklich auch genau das macht, was wir versprechen. Also der ganze Quellcode ist offen und kann von jedermann eingesehen werden.
Und was sie macht, ist, sie hält meine Zugangsschlüssel zu meinen Bitcoin-Wallet oder meinen Bitcoin-Wallets. Das heißt, hold not your keys, not your coins, also your keys, your coins, deine Schlüssel, deine Münzen. Und ich habe quasi mit einer Hardware-Wallet einen dezidierten kleinen Computer, der nur darauf ausgerichtet ist und den ich auch an allen anderen Computern nutzen kann, sogar bei euch auch mit dem Android-Handy, genau. Wenn ich das richtig verstehe. Ich bin ja selbst so ein Apple-Schaf, nicht? Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Aber jedenfalls, das bedeutet, dass ich quasi eigentlich die höchstmögliche Sicherheit eigentlich habe, oder?
Genau, weil der Kern ist, dass du, um Bitcoin zu nutzen, brauchst du Software. Es steckt ja relativ komplizierte Kryptographie, Mathematik dahinter, auch Kommunikation mit der Blockchain, mit dem Bitcoin-Netzwerk, das kannst du nicht von Hand machen. Also du brauchst irgendwie eine Software, welche dir hilft, Bitcoin zu nutzen. Und diese Software, die braucht auch Zugriff auf deine privaten Schlüssel. Und diese privaten Schlüssel sind eben genau das, was du geheim halten musst. Weil jeder, der diese privaten Schlüssel, der dir erlaubt, deine eigenen Bitcoins wieder auszugeben, also wenn ich von meinem Bitcoin dir einen schicken möchte, oder ein Zehntel oder ein Hundertstel oder ein Tausendstel, dann muss ich eine Bitcoin-Transaktion erstellen und mit meinem privaten Schlüssel diese Transaktion unterschreiben. Das ist wie ein Scheck, den ich digital signiere. Und das Problem ist, wenn ich eine Wallet habe, die auch super sicher ist, aber die läuft auf einem unsicheren, auf einer unsicheren Plattform, wie auf einem normalen Rechner oder auf einem Smartphone. Und diese Plattform hat Millionen von Zeilen Code, das, die ändert sich auch die ganze Zeit. Es ist unmöglich, die abschließend auf Sicherheitslücken zu überprüfen, oder du hast vielleicht irgendwo ein Virus eingefangen. Sobald diese Plattform irgendwie verseucht ist, und davon gehen wir grundsätzlich mal aus, also wir gehen davon aus, dass dein Rechner ein Virus hat, dann sind deine Schlüssel, wenn du die einfach auf dem Rechner hast, in Gefahr. Die können irgendwo an einen Server geschickt werden, weil der Rechner hängt ja auch im Internet. Das heißt, das kann sein, dass deine Bitcoin plötzlich weg sind. Das ist zwar okay für so, das ist eine Risikoabwägung. Das ist okay für so ein bisschen, für so Kleingeld oder für ein paar hundert Euro kannst du vielleicht gut so halten, aber sicherlich nicht deine Lebensersparnisse. Und da kommt eben halt so eine Hardware-Wallet oder auch eine, wie manchmal nennt man sie auch eine Cold-Wallet, weil sie eben nicht mit dem Internet verbunden ist. Das ist diese Cold-Storage. Da kommt die ins Spiel. Und die ist wie ein kleiner spezialisierter Computer, der unabhängig von deinem Laptop läuft, der kein Betriebssystem hat, der nur diesen Open-Source-Code, den du auch überprüfen könntest, ausführt. Diese Hardware-Wallet generiert die Schlüssel auf dem Gerät selber und die Schlüssel verlassen das Gerät auch nie. Das heißt, mit einer Hardware-Wallet kannst du Bitcoin nutzbar halten, auch in einer unsicheren Umgebung.
Ich verstehe. Und das ist dann eigentlich im Grunde auch eine Form von Cypherpunk. Cypherpunk, ja. Do not just write code, they also build stuff.
Genau, ich denke schon. Weil es ist halt schon schwierig, eben sichere Software zu bauen, und am Ende des Tages ist es eigentlich unmöglich, ein sicheres System auf einem unsicheren System obendrauf aufzubauen. Das heißt, du kommst nicht drum rum, irgendwo eine Grenze zu ziehen, und diese Grenze ist halt genau eben, dass es ein eigenes Gerät ist, wo deine Bitcoin drauf gesichert sind. Also nicht die Bitcoin selber, aber alles, was irgendwo sicherheitsrelevant ist, deine Schlüssel, die sind auf dieser Bitbox. Aber das könnte man natürlich jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, so ein super selber gelötetes Teil sein. Aber das sind natürlich für 99% der Bitcoin-Nutzer und wahrscheinlich für 100% der künftigen Bitcoin-Nutzer kein gangbarer Weg. Darum ist es uns wirklich auch wichtig, so kompliziert es auch im Detail ist, sichere Hardware und Software zu bauen, ist es uns enorm wichtig. Und ich glaube, da machen wir einen guten Job, das wirklich so simpel wie möglich zu halten. Und darum ist auch die Bitbox relativ simpel, auch die Bitbox-App, die ist, also Minimalismus ist einer unserer Kennwerte. Wir wollen nicht maximal viele Features reinpacken, sondern es soll simpel sein, aufs Wesentliche reduziert, so dass man auch als Anwender keinerlei Fehler machen kann, wenn man jetzt nicht irgendwie komplett grob fahrlässig damit umgeht.
Wo finde ich denn die... Ich bin ja auch Minimalist, nicht? Deswegen versuche ich unsere Folgen immer unter einer Stunde zu halten. und ich bin auch ein großer Fan, also auf jeden Fall sowohl vom Design von der Bitbox. Ich erwähne es auch immer wieder. Manche Leute finden es doof, aber ich weiß, dass wir uns einer Meinung sind. Es ist nämlich auch abgebildet auf der Box, nicht? Ich kann das auch perfekt verwenden mit dem Laptop, und genauso ist es bei mir dann auch. Also so bin ich selber auch schon lange vor diesem Podcast und lange vor unserer Kooperation zu Bitbox gekommen. Das ist sozusagen meine Travel Wallet. Ja. Und inzwischen habe ich natürlich schon mehrere im Einsatz. Und auch die Tatsache, dass es eben Bitcoin-only ist, dass ich in der die Software quasi, das ist beruhigend. Das klingt so, man muss es erleben, glaube ich. Man muss diesen Minimalismus erleben. Ich bin ja auch ein großer Freund von anderen minimalistischen Softwarelösungen. Also ich glaube, wir kommen ja auch aus einer Welt, in der man versucht hat, alles irgendwie in ein Ding reinzupacken, und dann kommt man drauf, ich kann ja auch für jedes Ding eine eigene Anwendung haben. Und Bitcoin ist ein Protokoll, Bitcoin ist eine Grundlagentechnologie, das muss ich nicht unbedingt mit anderen Dingen vermischen.
Genau. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass Bitcoin wird häufig auch ein bisschen als langweilig, als konservativ angesehen. Aber als Attribute für Geld, was für mich auch ein Mehrgenerationenprojekt ist, was ich will wissen, dass meine Bitcoin in 50 Jahren noch die Bitcoin sind, die ich heute gekauft habe, ist langweilig und konservativ eigentlich sehr gut. Wenn man technisch reinschaut, ich bin wirklich primär im Bitcoin-Space unterwegs und selbst ich als Informatikingenieur kann nicht mithalten mit all der Innovation. Es ist unglaublich, wie viel gebaut wird, links und rechts, aber ganz, ganz, ganz im Kern ist Bitcoin einfach sehr simpel. Und das wollen wir auch mit der Bitbox unterstreichen. Man muss da nicht die absurdesten Finanzprodukte obendrauf packen. Am Ende des Tages ist Bitcoin eigentlich wirklich einfach. Ich empfange, ich sichere, auch für ganz lange Zeit und kann sie wieder ausgeben oder verkaufen. Und damit ist eigentlich 95% des Use Cases schon abgedeckt.
Absolut, absolut. Und unter shiftcrypto.ch/was Bitcoin bringt bekommt man sogar 5% auf den Einkaufspreis. Das habe ich das auch untergebracht. Ich muss das noch üben. Das ist nicht meine. Es ist für mich auch eine neue Welt. Aber am Ende des Tages haben alle was davon. Staticus, vielen Dank. Wie finde ich dich denn? Was soll man denn eingeben, um dich zu finden?
Also mich persönlich trifft man meistens auf Twitter, das ist Staticus3000 und sonst, wie du gesagt hast, chefcrypto.ch. Wir haben auch einen enorm tiefgehenden Blog, wo man über alle erdenklichen und unerdenklichen Dinge sich reinlesen kann, über Bitcoin, über die Bitbox, über die Sicherheitsarchitektur, über die Ideologie dahinter. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Das kann ich auch empfehlen, den werde ich auch auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Wir erinnern vielleicht jetzt auch noch die Hörerinnen und Hörer, dass es sicher die ein oder andere Weihnachtsaktion geben wird bei euch.
Wir machen immer so ein Geschenkpaket, weil auch gerade die Bitcoin-Only-Edition ist etwas, was auch sehr gerne verschenkt wird, weil dann weiß man, dass die andere Person nicht gleich irgendwelche komischen Casino-Token damit kauft und alle Bitcoin wieder irgendwo auf eine Börse lädt. Und wir haben immer eine schöne Weihnachtsaktion, auch mit einem Buch dazu, mit Weihnachtskarten, so dass man eigentlich wirklich perfekt verschenken kann.
Und ganz wichtig auch, das ist keine reine Werbung, sondern gerade wenn ich eine Hardware Wallet kaufe, wo ich dann mein Geld quasi abspeichere, dann will ich das auch direkt beim Hersteller, nicht?
Das ist korrekt. Also grundsätzlich haben wir auch eine Reseller-Seite. Wir arbeiten mit vielen Resellern zusammen und manchmal ist es auch so, dass Kunden es einfach lieber lokal kaufen möchten. Das ist auch absolut okay. Wir haben auch in Österreich diverse Reseller. Aber idealerweise kauft man es beim Hersteller, weil dann ist einfach ein Mittelsmann wieder weniger dazwischen. Das gibt bessere Sicherheitsgarantie und am Ende des Tages kriege ich es eigentlich direkt von uns zugeschickt, direkt aus unserer Fabrik sozusagen.
Ausgezeichnet. Dann wünsche ich dir noch ein gutes restliches Jahr.
Danke.
Und fast schon ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns im Bärenmarkt 2023. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.